Staat, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie.
Oh Gott, schrei doch nicht so.
Ist das so laut?
Ja, die erschrecken sich ja.
Okay.
Du musst das mit so einer warmen Radiostimme machen, weißt du?
Okay. Ja.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Sweet Soft and Lazy Nachmittag.
Genau. Willkommen zu NDR1 Nachtprogramm. Hier spricht der Nachtfalke.
Die blaue Stunde mit Christian Theez.
So. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu Folge 14 unseres Podcasts Staat, Sex, Amen hier beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Christian Theez, aber nicht nur ich sage guten Tag, sondern auch mein Kollege Imre Grimm.
Guten Tag. Sollte ich ja. Doch. Ich sollte doch guten Tag sagen. Also sage ich guten Tag, guten Tag.
Ja, warum sagst du, man kann auch mal guten Tag sagen. Man
ja, ich sage guten Tag, hab ich doch gesagt. Ich finde das super, guten Tag zu sagen. Menschen sagen viel zu selten guten Tag.
Ist das aber allerdings bei einem Podcast, der ja eigentlich zu jeder Tag- und Nachtzeit gehört werden kann, eigentlich gut, guten Tag zu sagen? Weil ich meine, wenn jetzt beim Hörer Abend ist oder ja, dann Nacht.
Guten Tag hat sich ja doch zu einer Universalfloskel entwickelt und man kann guten Tag eigentlich wie Moin eigentlich immer sagen, finde ich.
Ja?
Ja, das finde ich. Finde ich okay. Also guten Tag. Wann immer, also wo und wann immer Sie uns zuhören, guten Tag.
Ja, sehr schön. Wir fangen ja immer an damit, dass jeder dem anderen eine Schlagzeile mitbringt.
Ja.
Und ich habe dir heute keine Schlagzeile mitgebracht.
Oh, ich habe mich schon so gefreut.
Ich möchte dir stattdessen erzählen, dass ich verliebt bin.
Ja, das wurde aber auch Zeit, mein Freund.
Ich bin verliebt in ein Buch.
In ein Buch? Ja. Ja. Und du wolltest es jetzt dafür werben?
Ja.
Ja, dann mal los.
Was heißt dafür werben? Ich glaube, dafür für das Buch muss man gar nicht werben. Das wird sich, glaube ich, so verkaufen. Aber nein, ich habe den neuen Benedict Wells gelesen. Das Buch heißt Heartland und ist eine wunderschöne Hommage an Coming-of-Age-Geschichten, sowohl in Film als auch in Roman. Und eine Geschichte, naja, wie es bei Coming of Age natürlich ist, es ist Sommer, es sind Sommerferien. Der Außenseiter wird langsam erwachsen, lernt ältere Freunde kennen, fühlt sich erstmals in Gemeinschaft, hat aber gleichzeitig das Problem, dass seine Mutter im Sterben liegt. Und in diesem Spannungsfeld wird diese Geschichte erzählt. Man ist sofort drin, man hat Protagonisten, ich weiß nicht, ob du das von Büchern kennst, dass man, wenn man fertig ist mit einem Buch, dass es traurig ist, als wenn die nach einer Woche wieder abgefahren sind oder so.
Genau.
Und man, die sind eigentlich bei ihm, also bei ihnen. Man hat das Gefühl, man wacht morgens auf und die sind eigentlich da im Leben, in meinem Leben. Und dann merkt man aber plötzlich, sind sie gar nicht, weil ich das Buch jetzt schon zu Ende gelesen habe.
Das ist ein trauriger
so
Moment.
So geht's mir bei dem Buch.
Allerdings habe ich jetzt, also was den Plot angeht, das doch schon zwei, dreimal gehört, dass einer sich einsam fühlt, noch jung ist, dann in eine Gemeinschaft aufgenommen wird. Also ist das jetzt eine Parodie auf Coming-of-Age-Roman oder ist es einfach ein Coming-of-Age-Roman? Warum gibt es eigentlich keinen richtigen deutschen Ausdruck für das blöde Coming-of-Age? Großwerdegeschichte oder was?
Großwerdegeschichte. Erwachsenwertgeschichte.
Erwachsenwertgeschichte.
Nee, ist auch nicht schön, weil das ist ja eigentlich. Nicht. Ist ja auch so ein Zwischenraum zwischen Jugend und Erwachsenen. Das ist ja so ein,
zwischen den Jahren sozusagen, zwischen den Jahren Geschichte.
Zwischen ja, genau, das ist sozusagen das zwischen den Jahren der
Biografie.
Des Entwicklungsromans. Nee, das weiß ich auch nicht, der ist auch egal.
Ist ja auch wurscht. So, also ist jedenfalls ein gutes Buch.
Also es war jedenfalls sehr schön, ist keine Parodie, ist eine Hommage. Natürlich hat man die Geschichte schon gehört, weil es natürlich als Hommage natürlich diese ganzen Motive wieder aufgreift. Ist trotzdem, auch wenn man es alles schon mal gelesen hat, in ähnlicher Form eine wunderschöne Geschichte. Und ein wunderbares Buch.
Das notiere ich mir und lese es dann, wenn ich Zeit habe. Ich habe dir Doch. Das klingt alles, was du weißt, dass ich fast alles lese, was du mir empfiehlst. Oder?
Seit wann das denn?
kann ich ja jetzt einfach mal hier so ins Mikrofon hinein behaupten. Das ist ja alles.
Ja, das stimmt.
Kann ja keiner überprüfen, ob das stimmt. Nein, es stimmt natürlich alles, was wir hier sagen. Ist alles ist richtig. Alles trifft zu. Zum Beispiel auch die Schlagzeile, die ich dir mitgebracht habe. In Liverpool kannst du ab Herbst Beatles studieren. Also da kannst du studieren, Masterstudiengang Beatles.
Das ist das Fach, oder was?
Das ist das Fach. Du wirst dann, weiß ja nicht, was du dann bist, Lenologe oder McCartney ist, ich weiß es nicht, Harrisonistiker, ich habe keine Ahnung. Du kannst jedenfalls tatsächlich 3 Jahre lang The Beatles, Music Industry and Heritage an der University of Liverpool studieren. Und dann bist du, ja, dann hast du, ich weiß nicht, was du damit wirst, aber wenn ich nochmal studieren würde, dann würde ich, glaube ich, Beatlesmus studieren in Liverpool. Ich glaube, es gibt nichts Geileres. Du kannst hinterher wahrscheinlich, mit an Sicherheit ganzer Wahrscheinlichkeit kannst du Taxi fahren hinterher, aber du weißt eine Menge über die Beatles. Also,
ja.
Ne?
Das ist ja toll.
Ja, das ist doch super. Und ich finde das schön. Ja.
Was könnten da so Prüfungsfächer sein?
War Mall of Kintyre der schrecklichste McCartney-Song aller Zeiten zum Beispiel?
Findest du das?
Ja. Grausamer. Ach, das ist so Pseudo-Folk-Schlager. Nein, also das war ein Tiefpunkt, muss man einfach sagen. Das ist kitschiger, belangloser Pseudo-Schlager. Nein, das hat mir nicht gefallen. Aber er hat natürlich mal was, wer sind wir, darüber zu richten, über dieses unvergleichliche musikalische, diesen Schatz. Also
Genie.
Gar kein Recht zu sagen, dass irgendwas daran nicht gut ist. Es ist eigentlich alles gut. Also bis auf Mall of Kintyre natürlich.
Ne? Ja, mal gucken, ob das im November werden die Lyrics von Paul McCartney in 2 großen Bänden bei CH Beck auf Deutsch erscheinen. Also sie werden auch auf Englisch erscheinen, aber die deutsche Ausgabe steht auch schon fest.
Als Gedichtband,
bei CH Beck erscheint.
Ja? Zwei
Bände als Gedichtbände und da wird bestimmt, weiß ich nicht,
Müll auf Kintyre, genau, ja.
Auch dabei sein.
Das klingt ja so, als ob der dann auch den Literaturnobelpreis kriegt, so wie Bob Dylan. Das wäre ja naheliegend dann.
Davon gehe ich aus.
Davon gehe ich auch aus. Gut, da haben wir das schon mal geklärt für nächstes Jahr.
Genau, und danach, weil irgendwann auch mal wieder ein Deutscher dran ist, Scooter.
Hyper, meinst du?
Ja. Für seine Lyrics.
Für seine Lyrics. Das ist ein sehr schmales, vierseitiges kleines Bändchen bei Reklam. Ne? Ja. 11-Punkt-Schrift, 4 Seiten, ist schnell erzählt. Ja. Die Lyrics bei Scooter sind echt schnell erklärt, glaube ich. Aber das Gute ist, es ist niederschwellig, da kann jeder mitgehen. Das ist sozusagen Lyrik für den Heimgebrauch. Das ist nichts Kompliziertes, gar nicht. Nein.
Aber ich stelle mir gerade vor, wie er die Nobelpreisrede einfach in Stockholm einfach schreit.
Ja, die ist auch sehr kurz, glaube ich, die Nobelpreisrede.
11
Sekunden.
Danke.
Sehr schön.
So, jetzt werd mal wieder ernst.
Ja.
Warst du beim Friseur?
Nee, aber ich habe für morgen einen Termin. Ich habe für morgen tatsächlich, ich habe einen Friseurtermin. Ne? Morgen wird alles wieder gut. Und ich habe mich ja gefragt, wohin jetzt mit den ganzen Haaren? Also nicht nur jetzt mit meinen, aber was macht man damit? Ich habe mal geguckt, was du aus Haaren machen kannst. Du kannst das zum Beispiel als Langzeitdünger für Blumen und Gemüse verwenden. Wusstest du das? Nein, wusstest du ja nicht. Man muss dazu sagen, dass Christian in Haarangelegenheiten absolut inkompetent ist. Du hast, wie soll man sagen, du hast einfach keine. Du hast es hinter dir. Ja, oder wie Heinz Erhardt sagte, man soll über ausgefallene Dinge nicht sprechen. Aber in Christians Fall ist es so, dass die sogenannten Hautanhanggebilde sich doch eher rar machen bei dir.
Ja.
Ja. Und du sozusagen, wie soll ich sagen? Ich habe bei Wikipedia stand, Anzahl der Kopfhaare circa 0 bis 150.000. Habe ich nur gedacht, die kennen dich. Die kennen dich bei Wikipedia. 0 bis 150.000. Also, was kannst du machen mit Haaren? Das ganze Land verliert gerade Unmengen von Haaren, Tonnen von Haaren liegen auf den deutschen Friseursalon-Fußböden herum. Was machen wir jetzt damit? Also Matratzen kannst du damit befüllen, Kissen stopfen, Perücken. Man kann sie ja spenden, wenn man etwas längere Haare hat, was eine gute Aktion ist, eine ernsthaft gute Aktion ist, was aber jetzt in meinem Falle meiner kleinen Krausen da jetzt auch nicht hilft und bei dir schon gar nicht.
Du hast ja auch immer so viel Gel in deinen Haaren.
Ja, das
kannst du vielleicht als Zahnstocher
Zahnstocher, lecker, Christian, sehr schön, ja. Nein, ich habe viel Gel in den Haaren, weil ich sonst aussehe wie Beethoven, wenn er in die Steckdose gefasst hat.
Hast du Naturlocken?
Nein, ich habe zumindest viele Haare. Also ich bin ja, sagen wir mal so, körperlich vom Schicksal jetzt nicht top versorgt worden. Aber ich kann mich über eine Baustelle nicht beschweren. Im Bereich Kopfhaar bin ich gut versorgt. Da ist alles gut. Also alles andere würde ich sagen, da müssen wir nochmal in die Reklamationsabteilung. Aber im Bereich Haar, doch. Nein, das ist so. Und bei dir ist es eher umgekehrt. Du bist im Bereich Haar etwas unterversorgt, kann man sagen. Also da ist noch Luft nach oben. Also da ist Luft da oben, kann man sagen, sozusagen. Und aber der Rest geht, oder? Ja.
Oh, das hast du schön gesagt, es geht.
Ja, also wenn wir zusammenwerfen, kriegen wir einen vernünftigen männlichen Körper hin, glaube ich. Ich die Haare und den Rest.
Ja.
So. Hast du denn schon einen Friseur? Naja gut, nee, die Frage wollte ich aber eigentlich auch gar nicht stellen.
Du, das ist ja tatsächlich, habe ich das schon mal gesagt? Also das ist ja wirklich die Zeit, in der ich das erste Mal als Glatzentrainer, Trainer, ja, und
Trainer.
Glatzenträger sagen kann, ich bin gut dran.
Weil ja.
Ich nehme meinen Langhaarrasierer, stelle mich ans Waschbecken und rasiere mir die ab, wenn ich Bock habe.
Und nur blutig ist gut geschnitten, ne? Genau, sehr schön.
Ja.
Und du hast und das erste Mal einen Vorteil.
Ja. Ja, weil es mir vollkommen egal ist, ob die jetzt, also sein konnte, Gott sei Dank. Dass,
aber
ob die jetzt die letzten 3 Monate offen hatten oder nicht, ich gehe da eh nicht mehr hin.
Ja, aber du weißt schon, dass Haare, volles Haar seit vielen Jahrhunderten ein mythisches Symbol ist für Kraft, Erotik, Gesundheit und Jugend, Christian. Was bedeutet das für dein Privatleben?
Naja, es gibt ja auch die Gegenthese, dass ein erhöhter Testosteronspiegel für Haarausfall sorgt.
Hm. Weißt du, welche Leute diese These aufgestellt haben? Ich habe da so einen Verdacht.
Du meinst meine Freunde aus dem Glatze e.V.?
Ja, die meine ich, genau.
Hm.
Ihr schreibt euch gegenseitig immer Briefe, ne? In Bold. So.
Ja.
Oh mein Gott. So, komm, Haare. Also, du hast keinen Termin, ich habe einen Termin, bei dir ist es auch nicht nötig, bei mir ist es dringend nötig. Ich habe versucht, mich selbst zu beschneiden, also am Kopf, also jetzt rechts und links an den Schläfen. Und ich sehe, ehrlich gesagt, ich sehe aus wie ein, wie soll ich sagen?
Seitdem trägst du Kopfhörer, ne?
Kopfhörer, ja, und zwar, genau, sehr, sehr große Kopfhörer. Also es hat nicht funktioniert. Ich finde es aber irgendwie auch süß, dass alle jetzt so durch die Straßen gingen und man sah diese ganzen Unglücke auf den Schädeln. Ich fand das irgendwie ganz niedlich, dass man so die verzweifelten Versuche, irgendwie Klarheit in die Sache zu kriegen, den Leuten ansah. Das war so eine nette menschliche Schwäche. Aber du wirst mir jetzt gleich erklären, dass diese nette menschliche Schwäche eigentlich eine tiefe Demütigung war und Haare überhaupt das Allerwichtigste sind.
Ja, kann ich gerne machen. Aber erstmal wollte ich dich fragen, ich glaube, du hast noch nicht erklärt, warum Haare spenden eine gute Sache ist. Ich glaube, da bist du abgeschwiffen.
Abgeschwiffen. Das ergänze ich gerne, weil Haare spenden eine gute Sache ist, weil man zum Beispiel Leuten, die eine Perücke aufsetzen nach einer Krebsbehandlung oder nach einer anderen Krankheit, die zu Haarausfall führt, und Perücken sehr teuer sind. Perücken sind sehr, sehr teuer und es gibt die Möglichkeit, seine eigenen Haare zu spenden. Das macht so eine Perücke günstiger für die da betroffen sind. Und das ist ja ein guter Verwendungszweck. Die meisten Haare landen im Müll, aber wenn man lange Haare hat, die man auch gut verarbeiten kann, dann ist es überhaupt nicht ehrenrührig, ganz im Gegenteil, seine Haare zu spenden.
Nein, sehr gut.
Ja, absolut.
Gut, dass du es sagst. Ja.
Ja. Warum hast du die Ausgabe des Wochenendmagazins Sonntag mit dem Titel Die Grenzen des Wachstums in der Hand?
Weil ich einfach, während du ein bisschen erzählt hast, Zeitung lesen wollte.
Ich hab's immer gewusst.
Nein, in der letzten Ausgabe, das wollte ich jetzt aber gar nicht so heben. Aber in der letzten Ausgabe des Wochenendmagazins Sonntags ging es um unter der Titelzeile Die Grenzen des Wachstums um eben dieses Thema Haare.
Ja. Kurz vor der Öffnung der Friseurläden, perfekter Zeitpunkt.
Genau. Und da, weil ich mir die Zahlen nicht merken konnte, wollte ich hier nochmal reingucken, weil du hast es erwähnt, 150.000 Haupthaare.
Ja.
Und zwar sind das eher blonde Menschen, die haben so viele.
Ich zum Beispiel.
Ja.
Wie gesagt.
Du bist auch ein Ex-Blonder, oder?
Nein, ich bin wirklich, ja, also noch ist nicht alles grau, Christian.
Oder dass das Graue ist das viele Gel.
Nein, das liegt an der Kamera.
Ach so. Und Rothaarige zum Beispiel kommen nur auf 75.000 Haare.
Aha, also die Hälfte.
Ja.
Also hat pro rotem Haar jeder Blonde 2 blonde Haare.
Hm.
Und, ach so.
Nee, ja.
Also wenn ein Blonde, ja doch, oder? Rein rechnerisch?
Ja, ich glaube die Formulierung, jeder Blonde hat pro rotem Haar 2 blonde Haare, ist nicht so ganz richtig, weil
okay,
ein Blonder meistens gar keine roten Haare hat.
Also ich habe zwei Schwächen, Statistik und Körper.
Und Logik.
Körper außer Kopf.
Aber jetzt nochmal ganz, was mich nochmal interessieren würde, Imre, deine Meinung. Ja, bitte. Dazu, ich meine, es ist ja unglaublich viel Brimborium gemacht worden um das Thema Haare. Sage ich jetzt nicht als Glatzenträger, sondern ganz ernst. Markus Söder hat sogar davon gesprochen, dass es die Würde des Menschen tangiert.
Ja.
Ist das nicht ein bisschen dicke?
Naja, also es ist ja schon ein, sagen wir mal, identitätsstiftender Teil unseres Körpers. So ist meine Meinung. Es ist ja so, dass wir auf das, dass nichts den zumindest Männern so viel Sorge bereitet, körperlich fast nichts wie das Schrumpfen seines Restfells. Es ist halt eine besonders wichtige Stelle, das ist schon so. Und ich glaube, dass die Pflege und Vorzeigbarkeit dieser Stelle für das Wohlbefinden schon eine große Rolle spielt. Also es ist ja den Leuten, ich sind natürlich alle gleichermaßen betroffen, also bis auf dich jetzt, aber so alle haben so das gleiche Problem. Es ist ja niemand, es ist ja kein Anzeichen dafür, dass man sich nicht kümmert oder keinen Termin gekriegt hat oder kein Geld für einen Friseur hat oder was auch immer, sondern es waren alle gleichermaßen von dieser Krise, Haupthaarkrise betroffen. Und die ist so ein bisschen wie das Klopapier ein Symbol geworden in diesem Lockdown, finde ich. Also das der März-Lockdown letztes Jahr war der Klopapier-Lockdown, dieser ist der Frisuren-Lockdown. Ich finde schon, Lockdown im Doppelsinne, ne? Ich finde schon, dass du sozusagen, dass sich da gezeigt hat, dass das, also diese blöde Floskel, das was mit uns macht. Aber ich glaube schon, dass der Zustand des Kopfhaares ein großes Thema war in diesen Wochen. Also schon, ja. Auch weil der Lockdown ja viel länger war als der erste. Das heißt, die Haare entsprechend, es war so pro, ich glaube, das Haar wächst wie 0,2 Millimeter pro Tag.
Das Haar wächst genau 0,33 Millimeter
sogar pro Tag. Also alle drei Tage ein Millimeter. Das bedeutet bei einem Lockdown von 60 Tagen.
Also wir hatten 74 Lockdown-Tage. Das heißt, es 74. ist 2,442 Zentimeter gewachsen.
In der Zeit. Okay, ja, das bedeutet, Zeit. Ja, das bedeutet.
2,5 Zentimeter, das ist nicht wirklich viel.
Das ist nicht viel, aber das ist bei mancher Frisur schon, also für dich, also naja, ich will jetzt nicht immer mit deinem Kopf kommen, aber
natürlich.
Moment, wenn du ein Vorher-Nachher-Bild von den meisten Menschen sieht mit 2,4 Zentimeter längeren Haaren und mit ihrer üblichen Frisur, da ist das schon was deutlich sichtbar. Die sehen schon anders aus. Also ich zum Beispiel, ich bin schon froh. Ja, ich habe mich ja jetzt auch, wie gesagt, selbst geschoren. Ich bin wie dieses Schaf. Hast du das von dem Schaf, fällt mir gerade ein, mit dem Schaf gelesen, das 35 Kilo Wolle hatte? Die haben ein Schaf gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube in Neuseeland. Das war irgendwie verirrt. Und das trug 35 Kilo Wolle am Körper. Die haben das geschoren. Das muss sich gefühlt haben wie eine Feder. Es muss geflogen sein hinterher. Die haben das Schaf tatsächlich befreit von dieser Wolle. Und wahrscheinlich kannst du von dieser Wolle jetzt eine halbe Schulklasse mit Wollpullis versorgen. 35 Kilo, das ist unglaublich. Das Schaf sah aus wie so ein sehr großer, sehr alter, dreckiger Wäschesack, der an einem Baum lehnte. Das arme, es konnte kaum noch gucken.
Aber ist denn sozusagen, haben die Schafe auch einen Lockdown? Also ist die Friseurindustrie bei den Schafen auch dicht? Oder warum hat das arme Schaf so viel Wolle gehabt?
Nein, das hatte sich verlaufen. Also das Schafscherwesen hat, glaube ich, keine Pause gemacht, keine Corona-Pause. Ja. Aber dieses eine Schaf, das war irgendwie abhanden gekommen. Und das war sozusagen, es lebte frei. Und du hast ja jetzt nicht, da kommt jetzt ja nicht der Hirsch und sagt, soll ich dir irgendwie helfen oder was? Wenn du in der freien Natur bist als Schaf, das ist ja schwer. Also da kommt ja keiner und sagt, hier, Freundchen, Hose runter, ich schere dich jetzt so. Ne? Nein, da muss das Schaf dann mit dieser Wolle leben, bis es einer schert.
Aber bevor Elektrorasierer oder auch überhaupt Scheren und überhaupt der Mensch erfunden wurde,
ja,
wo haben sich denn Schafe da, haben die sich denn nie geschoren? Fällt das mal irgendwann aus?
Rubbeln die sich? Ich nehme mal an, dass die rubbeln sich. Die rubbeln sich und irgendwann ist der Punkt überschritten. Nein, ich glaube, dass die Züchtungen dazu geführt haben, dass Schafe einfach viel, viel mehr Wolle bringen, bestimmt manche Sorten, wir sind im Bereich der Spekulation, als früher, als so ein wildes Schaf, ein Wildschaf. Ein Hausschaf wollt, glaube ich, einfach mehr, sagt man das? Nein.
Das klingt aber.
Es wollt, ne? Also
macht,
es wollt.
Was wollt heißt es. Doch.
Genau. Genau. Also das hat mehr Wille zur Wolle praktisch als ein Altschaf, also ein historisches Schaf, ne?
Ja.
Ein Wildschaf, ja.
Okay.
Also, wo waren wir stehen geblieben?
Stehen geblieben waren wir eigentlich nirgends, aber,
ja.
Aber pass mal auf, jetzt kommt eine super Überleitung.
Ach du lieber Gott.
Wo es auch keine Schafe gibt, ist der Markt.
Das ist traurig.
Ja. Und da sind wir jetzt ja hingeflogen. Also wir jetzt
ja.
nicht, aber,
ja.
aber so ein sowas, ne?
Ja, mit die NASA. Die fünfte, insgesamt fünfte Mars-Rover-Version der NASA. Sehr gut.
Ja. Und da ist so ein Rover und der macht wunderbare Fotos, muss man ja sagen.
Ein Wahnsinn. Wobei sie nicht viel, ehrlicherweise nicht viel toller aussehen als die vom Sojourner damals, oder? In den Nullerjahren. Also die sind knackscharf und so und man hört vor allem zum ersten Mal den Mars, mit 11 Minuten Verzögerung. Aber ich fand das irgendwie, tröstlich, dass der Mars auch nur klingt wie Hallig Hoge im Herbst. Du hast diese Geräusche gehört und da wehte halt der Wind und das war der Mars. Und das klingt seltsam vertraut für jemanden aus Norddeutschland.
Aber die Dichte der Oberfläche ist doch da, die Dichte der Atmosphäre ist doch wesentlich geringer als auf der Erde. Dann müsste es doch anders klingen.
Ja, also trotzdem, es klang trotzdem wie ein Wind an der Nordsee. Also wie ein Sturm an der Nordsee, fand ich. Also da, das hört sich genauso an.
Also ich fand diese Fotos, nein.
Achso, dann hörst du dir mal an.
Ich hab mir die Fotos angeguckt mit Begeisterung. Ja. Ich kann mich an die Fotos aus den Nullerjahren nicht erinnern. Da hatte ich noch keinen Podcast. Da habe ich mich auch damit nicht beschäftigt.
Achso, ja, das hat mich damals nächtelang vor dem Fernseher gefesselt.
Wie hieß das Ding?
Das war der Sojourner.
Ah.
Das war der Rover. Der Rover hieß Pathfinder.
Ah, das sagt mir was.
Und die Fähre oder dieses Transportvehikel hieß Sojourner.
Ah.
Und das waren im Prinzip die ersten Bilder, wo du auch die Kieselsteine und den roten Fels und so weiter sehen konntest. In wirklich
aber scharf. Warum sind sie denn jetzt alle so aufgeregt?
Ja,
wenn das alles schon mal da war.
Weil sie natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten haben.
Ich glaube, mit Zoom haben sie jetzt, oder?
Ja, die haben jetzt mit Zoom, ne? Ja,
ja, ich glaube,
die haben jetzt. Ja, und die haben vor allem haben sie viel längere Zeiträume, die Energieversorgung ist besser, die ganze sozusagen die Empfindlichkeit und die überhaupt Möglichkeit der Technik ist besser. 2,5 Milliarden Dollar kostet die, allein dieses kleine Ding, was da rumfährt, überleg mal.
Das
die, haben da Sachen, ne? Die haben da Sachen drauf. Ich habe das mal gegoogelt. Scanning habitable environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals.
Ist das ein Gedicht von Walt Whitman?
Kurz Sherlock. Wie lange haben die geknobelt, um eine Abkürzung zu finden? Eine sinnvolle Abkürzung, die Sherlock heißt, ja? Das ist ein Spektrometer, mit dem du die Steine sehr genau untersuchen kannst. Mit ultravioletten Laser, organische Verbindungen und Steine. Kannst du also Mineralogie. So, dafür ist das Ding da. Und,
für Steine, sagst du.
Ja, Steine, Herrgott, so. Und das, allein das Ding hat, ich weiß nicht wie viel, zehnfach Millionen das gekostet.
Ich frage mich manchmal, ob technische Geräte anders aussehen würden, wenn
du und ich die bauen würden.
Das sowieso. Aber wenn da irgendwie andere Abkürzungen wären und die nicht noch irgendwelche Wörter wegen der Abkürzung in diese Abkürzung reinquetschen müssen.
Du also, meinst, die müssen das unterbringen, damit das mit der Abkürzung hinkommt.
Was war das H bei Sherlock?
Also mit Scanning, das H war Habitable. Scanning ja. Habitable Environments, also Untersuchung von bewohnbaren Umgebungen.
Mhm.
So, with Raman und so weiter, genau.
Ja. Ja gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber manchmal, wenn du so, weißt du, dann sagen die, ich glaube, die sagen einfach manchmal, eigentlich ist das Ding fertig, aber uns fehlt noch irgendwie das O in Sherlock.
Brauchen sie noch was mit O an?
Und noch irgendwie eine Antenne dran.
Eine Antenne, das On-Air oder irgendwie so ein On-Air-Schild.
Sowas, genau.
Ja, ich glaube, dass die Theorie zutrifft. Ich glaube, du hast einfach recht. Ich glaube, die bauen das so lange um, bis das Wort vernünftig klingt und man das gut vermarkten kann bei der NASA. Den Russen wird das scheißegal sein. Du kannst das besser, wie das heißt. Aber die NASA, die achtet, glaube ich, sehr auf Vermarktbarkeit von ihrem Zeug. Also es ist ja auch so, es saß, ich glaube, in der letzten Woche saß bei Maischberger Gabor Steingart.
Saß? Darf man das heute noch sagen?
Saß. Entschuldigung. Und Gabor Steingart, und neben ihm saß eine Wissenschaftsjournalistin, Doktor in Astronomie und Astrophysik von der FAZ, Sibylle Anderl.
Sibylle Anderl, ja.
Ja, und die hat mit großer Begeisterung
Aus der Naturwissenschaft.
Beilage. Ja, schon wie jeden Mittwoch erscheint, wie Freunde dieses kleinen Podcasts wissen, genau.
Natürlich, ja.
So, Disaster hatte noch 2 Minuten Zeit, Sendung war fast vorbei, erzählt mit großer Begeisterung von dieser Mission und warum das wichtig ist, stellt genau die Frage, die du gefragt hast und sagt, ja, es rührt halt an die uralte Frage der Menschheit, sind wir allein im All, gibt es Leben anderswo, das ist doch alles sehr wichtig und das war auch so. Und dann kam halt Steingart und kanzelte die mit einer altväterlichen Arroganz ab, sprach dann von Playmobil-Aktivitäten der Amis und er selber habe die Polarstern-Expedition in der Arktis viel interessanter gefunden. Und sie hat nur 2 Minuten Zeit. Also hat fast keine Zeit, um diese komplexe Mission zu bewerten und zu erklären. Und dann guckt er so gönnerhaft und sagt, na dann, so nach dem Motto, lass die junge Dame sich da mal austoben. Ich weiß, was wirklich wichtig ist im Leben. Das hat mir nicht gefallen. Also du kannst doch mal, du musst nicht auf jede PR reinfallen, das ist schon klar. Aber dass das eine gewisse Bedeutung hat, wenn wir einen bis zu 400 Millionen Kilometer entfernten Planeten erreichen, wir als Menschheit, sag ich jetzt mal, und untersuchen, was da vor sich geht, das ist natürlich eine historische Mission. Und nicht nur, weil die Amerikaner die vollzogen haben, sondern das ist jedes Mal eine historische Mission, wenn aus über einen solchen Zeitraum, über einen solchen Raum, also über eine solche Entfernung, da irgendwie Forschung betrieben wird. Also das habe ich als ausgesprochen eher verletzend und unsympathisch wahrgenommen. Das hat sie mir leid, will ich gar nicht sagen. Sie braucht mein Mitleid nicht. Sie hat das gut erklärt in der kurzen Zeit, die sie hatte. Aber das fand ich unterirdisch, ehrlich gesagt, von Steingart. Das war ganz sogar unnötig. Und denn ich teile so ein bisschen ihre Begeisterung für diese Mission. Na klar kannst du die Sinnfrage stellen. Du kannst von 2,5 Milliarden Dollar kannst du auch einen Haufen Kindergärten bauen, ist mir schon auch klar. Oder einen Haufen Polarschiffe in der Arktis sich einfrieren lassen. Ja, das geht alles. Aber ich finde das schon okay, dass es noch immer möglich ist, so ein Ding finanziert zu kriegen.
Ich finde es immer faszinierend, dass wir immer noch über die Tiefsee, Marianengraben und ja, so, immer ja. noch weniger wissen als über das Weltall. Das ja, fasziniert da ist halt mehr. Mich.
Da ist ja. mehr. Im Weltall ist weniger.
Ja, aber...
Insgesamt
aber,
Materie.
Aber,
also...
Ja, klar. Aber wir wissen, wir sind auf den Mond geflogen und wir fliegen also zumindest technisch auf den Mars und wir wissen ganz viel über andere Galaxien und so. Aber was so in 6000 Meter Tiefe da irgendwo im Pazifik los ist, das wissen wir nicht.
Verrückt.
Oder zumindest nur in Teilen. Und da sagt man doch eigentlich.
Ja.
Eigentlich kann man doch erstmal vor der eigenen Haustür kehren, ne? Also auch wenn das unter Wasser schwierig ist, aber nein, also das ist ja auch immer so ein beliebtes Argument, aber
du kannst ja nicht sagen, wir fliegen erst ins All, wenn wir hier alles auserforscht haben, weil vorher ist es unredlich, das klappt nicht, also guck erstmal, was im Meer so los ist, dann dürft ihr auch in die Luft gucken. Nein, natürlich wird, ich glaube, in der Forschung wird schlicht und einfach das Machbare gemacht und die Tiefseeforschung ist halt wahnsinnig, wie soll ich sagen, es ist halt einfach, ich will nicht sagen, dass der Weltraum ein angenehmer Ort für den menschlichen Organismus ist, aber die Tiefsee ist mindestens so menschenfeindlich wie der Weltraum. Und ich glaube, das
hängt aber auch mit Sichtbarkeit zusammen im Raum.
Genau, die Bilder.
Ich wollte nur sagen, den Himmel und den Mond, den kennt ja nur jeder. Also jeder Mensch guckt, sieht den Mond und aber die Tiefsee ist irgendwie so, das liest man mal, dass es da irgendwas gibt und dann sieht man diese lustigen Fische.
Und du assoziierst es ja auch.
Mit Lampe zwischen den Augen und so.
Ja.
Und sagt sich, wäre ja auch mal interessant. Aber dass man in den Himmel guckt und sagt, kann man da eigentlich hinfliegen? Und was ist denn da? Und wenn ich kurz vor dem Mond links abbiege, wo komme ich denn dann hin? Das sind ja alles so Fragen, die sind ja genauso alt wie die Menschheit.
Und du assoziierst diese Tiefsee ja auch mit Abyss, mit Abgründen, mit dem düsteren, unerklärlichen, mit sozusagen diesem unheimlichen, dreuenden sozusagen und nicht mit etwas Schönem und Hellem wie den Weltraum. Ich glaube aber, sollten wir das erleben, dass auch irgendwann mal ein Taucher den tiefsten Punkt des Meeres erreicht, wird das mit dem gleichen Brimborium zelebriert werden wie die Mondlandung. Da bin ich ziemlich sicher.
Okay,
Was machst du denn da?
Ich bin gespannt. Was? Was mache ich da?
Ja, ist gut.
Ich habe mich nur mal kurz umgedreht.
Ach so, ja.
Muss ich hier still sitzen? Bist du auch so einer von diesen Lehrern früher, die gesagt haben,
still sitzen? Sitz still?
Das ist Podcast?
Nein, wir sitzen sowieso so viel still in diesen Zeiten. Ich bin froh über jeden Moment, in dem wir nicht still sitzen müssen. Ist alles gut. Ja. Jedenfalls diese Rover-Mission, ich habe mich daran an Harald Schmidt erinnert, da war der noch im Amt als letztes Mal. Siehst, wie lange das her ist. Er sagte, viele Steine und Wasser, viel erinnert das an die Anfänge der DDR. Das hat mir ehrlich gesagt gut gefallen. So, nächstes Thema. So,
wir werden das beobachten und weiter uns gegenseitig auf dem Laufenden halten, oder? Was den Mars
natürlich
angeht. Geht ja noch ein bisschen weiter. Natürlich. Wer weiß, was wir da noch entdecken.
Ja, ich habe ein sehr langes, sehr intensives Gespräch geführt mit jemandem, von dem ich gedacht habe, dass ein sehr langes und intensives Gespräch vielleicht gar nicht so überbordend interessant werden würde. Und zwar mit Reinhold Beckmann. Reinhold Beckmann, der hat erzählt, wie er damals 83 als junger Tonassistent mit Udo Lindenberg beim Auftritt in Ost-Berlin im Palast der Republik war, wie er in den 90ern damals in den halbleeren, zugigen Stadien versucht hat, den Laden damit ran zu beleben, also mit der Kommerzialisierung der Fußballberichterstattung, wie das kam, dass der neulich erst vor ein paar Wochen live in Luxemburg aufgetreten ist. Alles interessant, alles spannend, aber das Allerinteressanteste war eine sehr, sehr traurige Geschichte, die er auch nicht zum ersten Mal erzählt hat, aber die ich dir einfach erzählen wollte, weil ich das sehr berührend fand und weil man doch immer noch wenig darüber spricht, was so ein kollektives Trauma in der Familie anrichten kann, weil ja Familientraumata sehr individuell sind und jeder hat ihre eigenen Dramen und Abgründe. Und er hat erzählt, wie seine Mutter im Zweiten Weltkrieg alle ihre 4 Brüder verloren hat. Alle.
Ja.
Drei ältere und einen jüngeren Stiefbruder. Der erste ist an Heiligabend 42 in Stalingrad gefallen. Der zweite ist in Russland bei Rschew gestorben, in so einer absurden Blutschlacht zwischen Wehrmacht und Roter Armee. Der dritte ist auf dem Rückweg nach Hause im Frühjahr 45 noch bei Danzig von Partisanen erschossen worden. Und das schlimmste Schicksal hatte eigentlich der 16-Jährige, noch schlimmer. Der 16-Jährige, der hatte sich, erzählte er, im Keller versteckt vor den Feldjägern, kurz vor Kriegsende. Die wollten ihn halt einziehen für den Volkssturm. Und ein paar Wochen, nachdem sie ihn mitgenommen hatten, kam er dann in der Holzkiste zurück und ist der Einzige, der in der Heimat begraben liegt, in dem kleinen katholischen Ort im Teutoburger Wald. Das ist eine unglaublich traurige Geschichte, aber auch sehr berührende Geschichte. Und er hat halt über diese Geschichte ein Lied geschrieben, auch der Musik. Vierte Platte erscheint und da gibt es ein Lied, das heißt schlicht 4 Brüder. Ganz einfache Ballade, ganz schlicht gehalten. Und was mich überrascht hat oder beim Hören, ist, wie absolut unpeinlich dieses Lied ist und wie mich es doch angefasst hat, tatsächlich, das zu hören, weil er dafür sehr berührende, nachvollziehbar will ich nicht sagen, wer kann sowas schon nachvollziehen, aber hat dafür sehr schöne und sehr, finde ich, stimmige Bilder gefunden in diesem Lied für dieses schreckliche Drama. Und das ist ein sehr leises, sehr einfach ein gutes Lied geworden. Und das hat mich überrascht. Ich hatte den einfach so ein bisschen anders verortet als, wie soll ich sagen, halt Hans guck in die Luft, mach mal hier, mach mal da, jetzt auch mal Musik oder so. Nein, ein nachdenklicher, auch sehr ruhiger, sehr reflektierter Mann, der wirklich sehr viel zu erzählen hat.
Mhm.
Das wollte ich dir nur kurz erzählen.
Und dieser Song ist schon zu hören? Oder?
Der ist zu hören, die Platte erscheint diesen Freitag.
Ja.
Und dann wird er auch zu hören sein. Gibt auch ein Video dazu, hörte ich, genau, mit Bildern aus der Familie. Genau, und er hat wirklich in dem Gespräch wirklich schöne Sachen gesagt oder interessante Sachen. Er sagte, zum Beispiel sagte er, auch im Zusammenhang mit diesem Gären am rechten politischen Rand in diesem Land, jetzt in der Gegenwart, dass wir 2 Monster geschaffen haben. Das ist jetzt nicht neu. Das eine sind die sozialen Medien, das andere die künstliche Intelligenz. Aber er hat ein sehr schönes Bild gefunden. Das sind zwei Wortpaare, die in sich schon in sich nicht stimmig sind. Die sozialen Medien, sagt er, sind nicht sozial und die künstliche Intelligenz sind intelligent. Und was aus diesen Tatsachen erwächst, ist halt diese so eine Wahrnehmungsblase, auch das ist nicht neu, aber er beschrieb das als die Backen der Schraubzwinge um die Hirne, die immer weiter sich schlössen, und zieht also so eine direkte Verbindung von der Zeit damals in die Gegenwart. Also interessante Erzählung. Warum erzähle ich das so lange? Tatsächlich, weil ich überrascht war, wie viel der Mann zu erzählen hat.
Mich erinnert es ein bisschen an das Schicksal der Familie von Hans-Josef Orteil, ein Schriftsteller. Der hatte 4 Brüder und zwei, also alles ältere Brüder, und die ersten 2 sind im Zweiten Weltkrieg gefallen und 2 weitere sind kurz nach dem Krieg in der Nachkriegszeit gestorben. Und die Mutter von Hans-Josef Orteil ist über diesen Kummer verstummt. Die hat nicht mehr gesprochen. Und der kleine 3-jährige Hans-Josef Orteil ist also mit einer nahezu stummen Mutter aufgewachsen und hat mit im Alter von 3 Jahren auch aufgehört zu sprechen. Und musste dann mit 7, also hat er lange Spaziergänge mit seinem Vater gemacht und so langsam wieder aus diesem kollektiven Trauma erlöst worden, aufgeweckt worden, wie man auch immer sagen will. Und hatte mit 7 langsam wieder gelernt zu sprechen. Und das hat mich auch berührt, als ich das gehört und gelesen habe.
Faszinierend, ne? Was das sozusagen, welche Bahnen sich so eine Trauer sucht. Also in welchen Stellen sie dann sozusagen folgenzeitig. Das finde ich irre interessant.
Ja. Und Orteil sagt bis heute, er hat jeden Tag Angst, oder jeden Tag nicht, aber er hat bis heute Angst, dass die Sprache wieder verschwinden kann.
Ja, dass er nicht mehr weiß, wie er es schaffen kann zu sprechen. Ja.
Und da zeigt sich, finde ich, mal wieder, wie sich so diese Kriegstraumata auch an natürlich die nachfolgenden Generationen weitergegeben hat.
Die sich in tiefen Schichten vererben sozusagen.
Ja.
Ne? Genau. Ja, ist natürlich so eine Soldat-James-Ryan-Geschichte in echt, ne? Also das Schicksal der Mutter von Reinhard Beckmann, Enne Beckmann, die auch vorher noch ihre Mutter verloren hatte. Also sie hat wirklich eine Irrsinnsverlust-Kindheit erlebt.
Also, ja.
Das war, also ich empfehle dieses Lied einfach jedem mal zu hören und sich sein eigenes Bild zu machen, bevor man wieder schreit, ach ja, schon wieder ein Moderator, der jetzt auch noch singt.
Ja, ich werde da reinhören. Also das interessiert mal, mich jetzt. Ja, ja. Auch jetzt ist es schwierig, einen Übergang und eine Überleitung zu finden.
Also wenn man zynisch wäre, könnte man jetzt
sagen,
wir kommen zu einem anderen großen Schweiger, der nicht spricht.
Das stimmt, aber wir sind ja nicht zynisch.
Nein, sind wir nicht. Nein, aber wir haben was zu feiern. Das ist eigentlich der Anlass jetzt, ne?
Die Sendung mit der Maus wird 50 Jahre alt. Am 7. März, am kommenden Sonntag. Es ist tatsächlich auf den Tag vor 50 Jahren gewesen. Andere Jubiläen hat die Maus auch immer mal gerne an einem anderen Märztag gefeiert. Hauptsache Sonntag.
Ja, klar.
Aber jetzt passt es tatsächlich. Es ist wirklich der 7. März. Und vor 50 Jahren lief die erste, damals hieß es noch Lach- und Sachgeschichten. Sendung mit der Maus hieß es dann erst kurze Zeit später. Und
es hieß sogar, darf ich dich noch ergänzen? Bitte? Es hieß sogar Sach- und Lachgeschichten.
Eine Sendung für Fernsehanfänger.
Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger. So hieß die Sendung mit vollem Namen.
Genau. Ja, das war tatsächlich, das Wort Fernsehanfänger finde ich auch toll.
Ja,
keine Frage.
Ja.
Das hat mir, ich durfte im Rahmen dieses Jubiläums, das jetzt vor der Tür steht, mit Armin Maywald sprechen.
Wie war das?
Also das war sehr schön. Vor allen Dingen ist es tatsächlich, also das fand ich faszinierend. Er hat, dieses Telefonat begann mit einer Assistentin, die gesagt hat, ja, ach, guten Tag und ja, ich verbinde Sie jetzt und so. Und dann, Herr Maywald, hören Sie uns auch und Sie können jetzt auch was sagen und dann fing er an zu erzählen. Und das ist wirklich, als wenn die Tür zur Kindheit aufgemacht wird. Klingt jetzt sehr pathetisch und das ist... Ja. Aber es ist wirklich so gewesen, dass es diese Stimme, er spricht ja genauso wie im Fernsehen, das ist überhaupt nicht gekünstelt, was er da macht oder keine Rolle oder sonst was. Er spricht am Telefon ganz genauso, wenn er von früher erzählt oder von heute. Und man fühlt sich, also ich fühlte mich jedenfalls sofort 40 Jahre jünger und saß bei meinen Eltern auf dem Sofa vorm Fernseher und dachte mir so, so letztendlich ist es so wie bei Marcel Proust, nicht wahr? Die kleinen Madeleine Küchlein, die der Protagonistin auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist und immer wieder in die Kindheit zurückversetzt wird. Ich glaube, die Stimme von Armin Maywald ist die Madeleine unserer Generation.
Ja. So ein bisschen wie die Szene in Ratatouille, wo der Kritiker diese Ratatouille isst und sozusagen auch zurückgezoomt wird an den Küchentisch seiner Mutter. Genau. Ich finde das, also meine Kinder sind ja jetzt gerade 6 und 9, also die Maus ist ein festes Ritual bei uns. Und ich finde das vor allem erstaunlich, du sagst halt gerade Nostalgie und so. Ich glaube, also ich finde erstaunlich, dass die eben nicht nur sozusagen von den nostalgischen Gefühlen der ersten Zuschauer lebt heute, sondern dass die in jeder Generation immer wieder neu funktioniert. Also dass sie so, wie sie ist, immer wieder neu entdeckt wird. Das musst du erstmal schaffen. Und das finde ich total toll. Also dass es sozusagen immer wieder eine Gültigkeit hat. Ich finde das, also mein Lieblingsfakt über die Maus ist eigentlich, dass die Maus, dass der Elefant kleiner ist als die Maus. Das hat, finde ich, fast philosophische Qualitäten. Und dass die Ente dann wieder in der Mitte ist. Also die Maus ist das Größte, die Ente ist in der Mitte und der Elefant ist das Kleinste. Das finde ich irgendwie sympathisch. Ich kann das gar nicht richtig erklären, warum.
Ja, vor allen Dingen ist das so ein schöner Gegensatz zu diesen, also diese Sachgeschichten, die sind ja dermaßen exakt gedreht und dermaßen exakt recherchiert, dass immer wieder, also dass sie ja jeder Kinderfrage auch standhält, aber die jeweiligen, also ob nun Armin oder Christoph oder Ralf oder andere, die stellen ja immer weiter Fragen und recherchieren, wie funktioniert irgendwas, ich möchte jetzt nicht wieder das Beispiel sagen, warum sind die Streifen in der Zahnpasta, weil das Beispiel immer kommt, aber
warum ist der Himmel blau zum Beispiel?
Ja, oder auch wie funktioniert halt der Kugelschreiber oder so. Da wird das so weit erforscht, bis es eigentlich kein Geheimnis mehr gibt.
Was passiert mit einer Ameise, wenn sie vom Hochhaus fällt? Das war so eine meiner liebsten
Sehr Fragen. Schön, ja. Und die Lachgeschichten, die hebeln diese ganzen naturwissenschaftlichen Gesetze und diese ganzen Fakten und logischen Zusammenhänge, die in den Sachgeschichten erforscht und erklärt werden, ja aus. Also die Maus, Richtig. Die sich dann, die plötzlich ganz lange Beine kriegt oder sich den Schwanz ausreißen kann und der Elefant, der dann einen langen Rüssel kriegt oder all solche Sachen. Und das ist, finde ich, eine wunderbare Kombination zwischen kindlicher Fantasie, aber auch sozusagen heranführen an Fakten, an naturwissenschaftliche Gesetze, an Logik, an Erklären und Verstehen.
Ja, das hast du schon erklärt, genau. Dieses Spannungsfeld zwischen Fantasie und Fakten, das ist ja genau das, in dem wir uns alle so bewegen. Und das ist genau das Geheimnis, glaube ich, auch dieser Nummer. Und was ich, wusstest du, wo das Durchschnittsalter der Zuschauer liegt?
Ja.
Bei der Maus?
Ja.
Bei 40, ne?
40,
Bei genau. 40. Das ist echt cool. Das zeigt natürlich, wie viel Omas und Väter und Mütter davor sitzen.
Genau.
Das finde ich sehr schön. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Durchschnittsalter des Kinderkanals insgesamt bei Ende 30 liegt. Also es ist, das hat die Maus nicht allein als Kindersendung. Kindersendungen haben ein viel älteres Publikum als
hat man glaubt,
das, für das sie gemacht sind. Genau.
Aber was noch ein Geheimnis der Maus ist, finde ich, ist, dass sie wirklich, klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber dass sie Kinder ernst nimmt und zwar auch dahingehend, dass es ja eigentlich thematisch keine Tabus gibt. Also auch das habe ich nochmal gefragt. Es gibt keinerlei Tabu. Ich bin jetzt bei der ganzen Recherche und nochmal alte Filme nochmal angeguckt und so. Und da bin ich, ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Katharina kennst. Katharina hatte eine Muskelkrankheit und war eigentlich also konnte nicht von selbst atmen, nicht von alleine atmen, auch nicht gehen, nicht greifen, nichts. Also hatte eine ganz schwere Muskelkrankheit. Hatte dann aber wieder erwarten, ihre Babyphase und die Kleinkindphase tatsächlich überleben können und war dann 7 Jahre alt und ein großer Fan der Maus und freute sich wahnsinnig auf den Mausgeburtstag, also damals der 25. Das ist 25 Jahre her, und lag dann am Mausgeburtstag am 7. März vor 25 Jahren, also 1996, tot im Bett. Ganz überraschend war das Mädchen.
Am Tag.
Am Tag, am direkt Tag am des Geburtstag.
Geburtstags. Am gleichen Tag.
Am gleichen Tag.
Geschichte, ja.
Und daraufhin hat die Oma von Katharina einen Brief an die Maus geschickt und Armin Maywald hat dann mit dem Mausteam eine ganze Maus über das Leben von Katharina gemacht und das Leben erzählt anhand der Großmutter, der Mutter, von Kinderärzten und so weiter. Und das ist unglaublich berührend. Das ist eine ja, sehr berührende und eine kluge, sagen wir es mal so, Auseinandersetzung mit dem Tod für Kinder. Natürlich auch ja. Für Erwachsene, auch wir haben Schwierigkeiten, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen, aber das will ich sagen, das ist, wie gesagt, da werden Kinder einfach ernst genommen, indem ihnen keine Themen vorenthalten werden und das finde ich bis zum heutigen Tag wundervoll und großartig.
Das ist ja das große Geheimnis von gutem Kinderfernsehen, guter Kinderliteratur, dass man ihnen kein Thema erspart. Ich lese gerade die Biografie von Astrid Lindgren und natürlich denkst du unweigerlich an die Brüder Löwenherz, die ja auch sozusagen in der Zeit das Tabuthema Tod zum Thema hatten. Und all diese Bücher von einsamen Kinderfiguren sozusagen handeln, die schweres Leid zu ertragen hatten. Und das erinnert mich daran. So wie Astrid Lindgren macht das auch die Maus. Sie nimmt Kinder ernst, sie erspart ihnen kein Thema und sie weiß auch genau, wie sie sie ansprechen muss. Und dazu gehört zum Beispiel, finde ich, dass die Maus schweigt. Sie schweigt, also dass sie kein Wort sagt. Es gibt ja eine ganze Reihe von so schweigenden Figuren in einer moderneren Kulturgeschichte. Also, was weiß ich, Snoopy, Shaun das Schaf, Figuren, die nichts sagen. Pink Panther, Kenny von South Park, Pluto oder was weiß ich, Gromit, ne, von Wallace und Gromit, die nichts sagen, oder eben nur ein Wort, wie der kleine Wally, der Roboter von Pixar, der sagt, Eva, Eva. Und was ich daran so faszinierend finde, ist, Animation kommt ja von Anime-Seele. Das heißt, du beseelst ein zweidimensionales Objekt. Du hast eine Zeichnung, die ist tot und bewegungslos und verleihst diesem Geschöpf praktisch, dir erwächst dieses Geschöpf zum Leben, zu einer Persönlichkeit, die wirkt wie aus Fleisch und Blut. Und das finde ich in der Maus so perfekt gelungen, dass man, ohne dass sie jemals ein Wort sagte, weiß, was für eine Person das ist. Was sie auszeichnet, welche Persönlichkeit sie hat, dass sie einem ein Freund ist, ohne dass wir je ein Wort gewechselt hätten. Und das musst du tatsächlich erstmal schaffen.
Absolut, ja. Mein Kommentar dazu ist folgender.
So. Sehr schön, kannst du das.
Am Sonntag um 9 Uhr, eine Stunde, nicht nur eine halbe Stunde, sondern eine ganze Stunde lang die Maus 50 Jahre, vorher schon ab 6.20 Uhr Sachgeschichten aus 50 Jahren.
Ja. Und meine Tochter hat sich einen Wecker gestellt.
Um 9 wird fest gefeiert.
Ja. Jawohl. Ja, als sie geboren wurde vor 50 Jahren, da stand My Sweet Deine Lord Tochter? Von George Harrison.
Ach so.
Nein, die Maus.
Ach so. Stand
My Sweet Lord von George Harrison auf Platz 1 der Hitparade. Der Bundeskanzler hieß?
1971.
Ja, und Sekretärin haben noch stenografiert. Kannst du dir das vorstellen? Willy Brandt ist tot, Stenografie ist tot. George Harrison kannst du heute in Liverpool studieren, wenn du Bock hast.
Ja.
Und die Maus lebt und ist quick lebendig.
So ist es nämlich. Und damit verabschieden wir uns von Folge 14 war es, glaube ich, Imre, oder?
Ja, 14, ich glaube auch, ja.
Mhm. Wahnsinn. Folge 14 unseres Podcasts Start. Sex, Amen, es sagen Tschüss, Christian Tietz.
Und Imre Grimm.
Bis
vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.
Tschüss.